Eine gute Positionierung führt zu einem besseren Zeitmanagement. Oder ohne gutes Zeitmanagement keine gute Positionierung? Lass uns das mal klären. Du kannst dich heute wieder auf ein spannendes Gespräch mit einem spannenden Gesprächspartner freuen, mit dem ich übrigens einiges gemeinsam habe. So sitzt er die meiste Zeit, wie ich auch, bei sich im Homeoffice. Wir beide haben ein Kleinstunternehmen. Er ist Experte für Positionierung und allein unterwegs. Ich habe noch meine Frau Sabine in meinem Rücken, die mir sehr, sehr vieles abnimmt, aber trotzdem. Wir beide lieben gutes Fleisch zu grillen. Er, wie auch ich, fotografieren sehr gerne in unserer Freizeit. Und sogar das Bundesland, in dem er aktuell wohnt, hat in vielen Belangen eine ähnliche Position in Deutschland wie mein Heimatkanton in der Schweiz. Spezieller Dialekt, ein etwas eigener Menschenschlag und so weiter. Nur beim Fußball hören dann die Gemeinsamkeiten schnell mal auf. Er lebt nämlich im Bayerischen Wald, ich bin ursprünglich aus dem Wallis. Das verstehen jetzt vielleicht nur die Schweizer, aber die wissen garantiert, was ich meine. Einen großen Unterschied gibt es allerdings. Er hat Benzin im Blut, ich habe nicht mal einen Führerschein. Doch das spielt eigentlich alles gar keine Rolle, denn wir haben eine ganz, ganz große thematische Übereinstimmung, obwohl er eben Experte für Positionierung ist und ich Produktivitätscoach. Denn bei uns beiden geht es um Fokus und Prioritäten als Schlüsselbegriffe. Dass diese beiden Themen Fokus und Prioritäten in beiden Bereichen wichtig sind, wird dir sofort einleuchten, doch wir wollen das noch etwas näher beleuchten. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Markus Selders.
Ja, hallo Ivan. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Wir steigen direkt in die Thematik ein. Und wenn man auf deiner Webseite unterwegs ist, dann fällt einem ein Spruch sehr schnell auf, nämlich Positionierung statt Wettbewerb. Kann man deshalb sagen, Positionierung heißt eigentlich fokussieren?
Positionieren hat ganz, ganz viel mit Fokussieren zu tun, weil das ist was ich bei vielen Unternehmen sehe, die so im Wettbewerb, Wettkampf, Preiskampf gefangen sind. Die verkaufen eigentlich alles an jeden. Und das ist das Gegenteil von Fokus. Und tatsächlich, um die Brücke zu schließen, sehe ich es auch ganz oft, dass diese Unternehmer die sind, die sich oft in Themen verzetteln. Also ich glaube, das Thema Fokus passt dann bei denen grundsätzlich nicht so gut.
Also du meinst jetzt nicht nur die fehlende Positionierung, dass sie sich da zu wenig fokussiert haben, sondern dann auch im Alltag letztendlich verzetteln, weil sie auch nicht gut positioniert sind.
Auch das, weil wenn ich letztendlich alles an jeden anbiete, dann fällt es mir auch schwer, in dem, was ich tue, wirklich besser zu werden, weil ich ja jedes Mal wieder von vorne anfangen muss. Und dann bricht schnell Chaos aus. Ich bin als Unternehmer immer wieder in so einer Art Hamsterrad auch gefangen, neue Kunden zu finden, mehr Umsatz zu machen. Ganz häufig geht das auch damit einher, dass diese Unternehmer nicht wirklich profitabel arbeiten. Das heißt, die haben zwar ganz, ganz viel Arbeit, sind immer unter Strom, aber am Ende bleibt unterm Strich kaum was übrig. Und das macht natürlich als Unternehmer keinen Spaß.
Das nennt sich auch Hamsterrad in meiner Sprache, genau. In meiner Welt. Man rennt und rennt und rennt, aber man kommt nicht wirklich vorwärts.
Jetzt muss man natürlich auch wissen. Man kann sagen, von innen sieht das Hamsterrad für manche aus wie die Leiter zum Erfolg, aber man muss halt so ab und zu mal den strategischen Abstand finden. Und das ist was, wo ich mit der Positionierung mit Unternehmern sehr intensiv dran arbeite.
Das stimmt. Jetzt bist du natürlich sehr präzise positioniert, wen wundert's. Und deine Kunden, die gehen vom Solopreneur bis zum Mittelstand. Also alles, was wir heute hier besprechen, das betrifft nicht die großen Konzerne. Da sieht's natürlich je nachdem wieder ein wenig anders aus. Aber das, was wir hier besprechen, Solopreneur bis etwa zum Mittelstand, gell?
Genau, so. Also Positionierung funktioniert auch für ein Großunternehmen nochmal ein bisschen anders als für ein kleines und mittelständisches Unternehmen oder sogar ein Solopreneur. Schönes Beispiel ist, ein mittelständisches Unternehmen oder bis zum Mittelstand, da rede ich von inhabergeführten Unternehmen und der Inhaber prägt das Unternehmen. Das heißt, für einen mittelständischen Unternehmer ist es viel, viel wichtiger, eine authentische Positionierung zu finden, als für einen Großkonzern, die irgendeinen Angestellten auf eine Marke setzen, wie es zum Beispiel Procter & Gamble tun kann und sagen kann, du bist jetzt hier der Brandmanager, du kümmerst dich um die Positionierung. Geh nur nach dem, was der Markt sagt und finde eine Nische. Wohingegen ein Unternehmer, der das Unternehmen selber prägt, da bin ich von überzeugt, das muss zu dem auch als Person passen. Sonst wird es schwierig, das dauerhaft durchzuhalten. Und dann macht wieder das Unternehmersein keinen Spaß mehr.
Ja, genau. Gerade bei inhabergeführten Unternehmen, Solopreneuren, spielt ja auch das große Herzblut eine Rolle. Und wenn du dann das nicht mehr hast für deine Positionierung, dann macht es keinen Spaß mehr, letztendlich.
Ja, genau.
Wenn Positionierung heißt Fokussierung, wenn es einen Zusammenhang gibt zur Verzettelung, wenn wir eben vom Hamsterrad sprechen etc., kann man eigentlich auch sagen, eine gute Positionierung sollte dann auch zu einem besseren Zeitmanagement führen letztendlich.
Ich denke, dass das der Fall sein wird, wenn man seine Prioritäten durch die Positionierung klar bekommt. Und das ist auch ein Thema, wo ich glaube, dass Positionierung langfristig wirken muss, wo ich auch in Zukunft mich mehr darauf fokussieren möchte, nicht nur mit meinen Kunden eine Positionierung zu erarbeiten, sondern auch dafür zu sorgen, dass die wirklich umgesetzt wird. Weil wenn ein Unternehmer 10 oder 20 Jahre am Markt ist und immer den Bauchladen repräsentiert hat, verkauft hat, dann ist das eine echt große Umstellung. Und das ist nicht immer mit 6 Wochen Positionierungscoaching getan, sondern da muss man auch schauen, dass man nicht wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt. Und das ist ein sehr spannendes Thema, an dem ich gerade arbeite.
Wie beim Zeitmanagement, da kann man ja nicht einfach nur einmal die Aufgabenliste auf Vordermann bringen und dann ist alles gut, sondern Zeitmanagement ist wie Zähneputzen auch, wie Sport, wie viele gesundheitliche Themen. Das sind Themen, wo man dranbleiben darf. Und ich habe jetzt gehört, das ist bei der Positionierung auch so. Also eine gute Positionierung ist nicht ein Ergebnis, sondern eigentlich ein ständiger Prozess. Und ja, vielleicht die negative Seite ist, dass ich damit auch nie so richtig fertig bin. Kann man das so sagen?
Ich glaube, es ist ein einmalig sehr intensiver Prozess, wo auch ein Ergebnis bei rauskommt. Aber dann ist es ein weiterer Prozess, die Strategie umzusetzen, immer wieder auch zu schauen, bin ich strategisch noch auf dem richtigen Weg? Muss ich vielleicht nachschärfen? Was für ein Feedback kriege ich aus meinem Markt auch? Wir arbeiten so eine Positionierung ja auch nicht im luftleeren Raum. Und die Welt ändert sich ja auch da draußen und manchmal muss man dann seine Positionierung auch anpassen.
Ja, also ist es so, wie wenn man versucht, einen Wagen anzuschieben, weil der halt nicht mehr fährt. Ganz zu Beginn ist die Anstrengung sehr, sehr groß, aber wenn der Wagen mal etwas rollt, dann braucht es nicht mehr so viel Kraft, um ihn im Rollen zu behalten. Wenn man dann wieder aufhört zu schieben, ja, dann bleibt der Wagen stehen und dann ist wieder der Kraftaufwand relativ groß. Und bei der Positionierung scheint es mir ähnlich zu sein.
Genau, also man sollte jetzt nicht warten, bis der Wagen wieder steht, sondern im Prinzip dann in einem regelmäßig Kraft reingeben, dass er eben am Laufen bleibt und ihn dann aber auch steuern ein Stück weit. Das kommt dann noch dazu, die richtige Richtung immer beizubehalten und zu schauen. Und eine gute Positionierung bringt für das unternehmerische Handeln sowas wie Leitplanken, wo man auch sehen kann, Beispiel, Unternehmer plant eine neue Marketingaktion, wo er sich dann auch mal das Positionierungsergebnis nochmal anschauen kann, sagen kann, passt denn das überhaupt zu dem, was wir damals erarbeitet haben? Passt das zu der Schublade, die ich in den Köpfen meiner Kunden besetzen will? Oder ist es vielleicht gar keine gute Idee? Das geht bis in die Produktentwicklung rein. Ich nehme immer gerne das Tesla-Beispiel für Positionierung. Die sind hervorragend mit der Kategorie Elektroautos verbunden, weil sie zum einen die ersten waren, die wirklich erfolgreich Elektroautos verkauft haben. Also erster sein hilft, aber das zweite ist, sie machen ausschließlich Elektroautos. Und wenn bei Tesla jetzt jemand auf die Idee kommen würde und zu sagen, ja, aber so einen kleinen Verbrenner könnten wir auch noch bauen, würde das die Positionierung Elektroauto in dieser Kategorie extrem schwächen. Das ist auch der Grund, warum Unternehmen wie VW oder Mercedes es schwer haben, sich in dieser Kategorie zu positionieren, weil sie eben nur auch Elektroautos bauen.
Mhm. Ja, mir fällt ein ähnliches Beispiel ein, eher aus meinem Bereich, und das ist Evernote, das Notizprogramm. Das wurde ja eine Zeit lang, wurde das sehr breit geführt. Es gab Evernote Hello, um Kontakte zu verwalten. Es gab sogar Evernote Baby. Ich glaube, es gab sogar Evernote Food. Also was als Notizprogramm begonnen hat, ist irgendwann zerfleddert und am Schluss wusste man nicht mehr so genau, was ist denn jetzt eigentlich Evernote. Und das ist ja eines von diesen Unicorns, eines der ersten, das fast zugrunde gegangen ist, weil sie die Positionierung verlassen haben und sich verzettelt haben. Und dann erst die späteren CEOs, der aktuelle und der letzte, die haben dann das Ganze wieder zurück auf das, was sie können, Notizen verwalten, geführt, und plötzlich geht's wieder aufwärts. Also ist auch ein schönes Beispiel, wie man sich da verirren kann und dann sich wieder auf die Positionierung besinnt und dann besser neu wieder Prioritäten setzen kann. Was mache ich jetzt eigentlich heute? Weil das passt zur Positionierung oder eben nicht. Und ich glaube, das ist ja so dieser Link zu den Prioritäten setzen. Du hast das vor ein paar Minuten schon mal so angesprochen, das Thema Prioritäten, also eine Positionierung hilft dann auch, besser Prioritäten im Alltag zu setzen, gell?
Auf jeden Fall. Ich habe noch ein anderes sehr schönes Beispiel. Evernote habe ich seit Jahren irgendwie nicht mehr verfolgt. Aber ich habe es selbst mal im Podcast gehabt. Es gibt die App Ulysses, eine Schreib-App. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Na klar.
Die fokussiert sich ausschließlich darauf, Menschen dabei zu helfen, fokussiert zu schreiben. Und daneben kann ich mir anschauen, ein Microsoft Word, womit ich Textverarbeitung, Briefe, was weiß ich, was alles, Bücher schreiben kann. Und Ulysses schafft es, zu einem vergleichsweise extrem hohen Preis dieses Programm zu verkaufen. Also wenn ich mir den Funktionsumfang von einem Microsoft Word oder sogar Office-Paket und einem Ulysses anschaue und die das Jahresabo-Preis anschaue, dann ist Ulysses echt teuer. Aber es ist halt für das, was es tut, richtig gut. Und deshalb zahle ich diesen Abo-Preis dann gerne.
Das ist so. Und wenn ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe mein Buch auch in Ulysses tatsächlich geschrieben. Also ich kenne das Programm bestens, eben auch, weil es so klar positioniert war. Mhm. Ganz klar. Zurück zu den Prioritäten. Also eine gute Positionierung hilft dann auch, besser Prioritäten zu setzen. Kann man das so sagen? Auch im Alltag.
Ja. Das kann man so sagen, wenn eine gute Positionierung oder die Arbeit an der Positionierung immer auch ein Stück weit strategisches Denken wieder mit fördert und dem Unternehmer hilft zu sehen, was ist denn wirklich wichtig? Ja, wir sind ja alle so, kennen das, glaube ich, es gibt Aufgaben, die sind laut, die sind dringend, aber eigentlich, wenn wir die nicht machen, passiert auch nicht wirklich viel. Und das sind meistens nicht die Aufgaben, die unser Unternehmen langfristig nach vorne bringen, sondern die Aufgaben, die ein Unternehmen langfristig nach vorne bringen, sind meistens die, wo kein Fälligkeitsdatum dran steht. Und wenn man sich intensiver mit Themen wie Positionierung beschäftigt, dann bekommt man natürlich auch diese Aufgaben wieder mehr in den Blick. Und ich glaube, dass es deshalb auch hilfreich ist, an der Positionierung, wenn man nicht weiterkommt, nicht alleine zu arbeiten, sondern mit jemandem zusammen, einfach um diesen Aufgaben eine Art künstliche Dringlichkeit zu geben.
Mhm. Ja, da kommen wir nachher noch gleich drauf zurück. Ich möchte nochmal zurück zu den Prioritäten gehen. Ich werde ja häufig gefragt von meinen Kunden, wie kann ich besser Prioritäten setzen? Und Ich sag dann immer, es ist ja relativ einfach. Du brauchst ja einen Beurteilungsmaßstab, um erkennen zu können, was wichtig ist. Und das können Ziele sein, das können Projekte sein. Das kann natürlich auch so etwas sein wie die Positionierung, wo du siehst, was ist wichtig für mein Unternehmen etc. Aber du brauchst diesen Beurteilungsmaßstab, um die Wichtigkeit ableiten zu können. Weil Priorität, es gibt ganz wenige absolute Prioritäten im Leben. Gesundheit gehört dazu, vielleicht Familie oder solche Dinge. Aber alles andere ist wichtiger in Relation zu etwas anderem. Diese Aufgabe ist jetzt wichtiger als alles andere und das kann sehr schnell wechseln. Und um das beurteilen zu können, brauche ich diesen Beurteilungsbogen oder Maßstab und das kann die Positionierung sein in einem Fall. Und dann haben wir wieder den Link zum Zeitmanagement. Je klarer meine Positionierung ist, je bewusster ich die auch im Kopf habe, desto einfacher kann ich entscheiden, was soll ich jetzt heute tun und was sollte ich vielleicht heute nicht tun.
Stimme ich dir absolut zu. Wenn du weißt, Positionierung definiere ich immer so ganz einfach gesagt, als wem will ich welchen Nutzen bringen? Also wer ist meine Zielgruppe, die muss ich klar haben und mein Nutzenversprechen muss ich klar haben. Und ein schönes Beispiel ist vielleicht ein Produktentwickler. Der hat ganz viele Features, die er entwickeln kann und er muss jetzt Prioritäten setzen, welches Feature kommt als nächstes dran. Und dann sollte er sich die Frage stellen, die Zielkunden, die ich im Kopf habe, welches dieser Features, das ich jetzt anfangen kann, welches dieser Features bringt denen wirklich den Nutzen, den ich bringen will, dafür, wo ich stehen will. Und dann kommen wir wieder zurück zu der App zum Beispiel. Ist es vielleicht eine bessere Rechtschreibprüfung oder ist es die Möglichkeit, das Ganze besonders schick auf eine Seite drucken zu können? Was bei einem Programm wie Ulysses, wie du sagst, eigentlich irrelevant ist. Also gerade wenn man fürs Web oder für ein Buch schreibt, es geht erstmal darum, den Text da reinzukriegen. Da spielt Formatierung eine untergeordnete Rolle. Und das ist der Rucksack, den ein Microsoft Word mitschleppt, der eigentlich eher stört. Ja, und wenn ich jetzt Entwickler in dieser Firma wäre, würde ich mir sehr gut überlegen, welche Formatierungsmöglichkeiten biete ich überhaupt an und bringt es überhaupt Nutzen? Oder investiere ich Zeit und Arbeit in etwas, was am Ende die Positionierung sogar schwächt?
Ja. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel auf vielen Ebenen. Eben auch Microsoft ist ein Konzern, die können sich vielleicht etwas breiter oder schwammiger positionieren als jetzt die Macher von Ulysses. Das ist ein kleines Unternehmen. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber wahrscheinlich so eine Handvoll oder so. Und bei denen muss die Positionierung viel, viel, viel spitzer sein als jetzt bei einem großen Konzern wie Microsoft, weil ich glaube, Microsoft ist ganz gut unterwegs und relativ erfolgreich, aber das ist nicht ein Modell, das ich als Kleiner kopieren kann oder soll. Also dieses schwammige, wir machen alles für alle.
So. Genau, auf keinen Fall, weil Microsoft man sieht das bei vielen Unternehmen, die heute sehr erfolgreich sind, die haben halt auch irgendwann mal klein und spitz angefangen. Und es ist viel, viel einfacher, mit einer Spitzenpositionierung in einen Markt reinzugehen, als von Anfang an mit einer breiten Positionierung es allen recht machen zu müssen. Ich habe da ein Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Haus gekauft und das hat hinten dran einen riesengroßen Garten. Du denkst dir, oh, jetzt kann ich für alle meine Freunde, Verwandten Biogemüse produzieren und stellst fest, Mist, das Wasser ist knapp. Jetzt kannst du in diesem ganzen großen Garten deine Saat ausbringen und das bisschen Wasser, was du hast, über diesen großen Garten verteilen, wird am Ende nichts bei rauskommen, weil das Tropfen auf dem heißen Stein und verdunstet und überall so wenig. Oder du steckst erstmal ein kleines Stück ab, wo du deine Saat ausbringst und was du dann ordentlich bewässern kannst. Und ja, kleine Unternehmen haben nun mal begrenzte Ressourcen, um einen Markt zu bearbeiten. Ob das jetzt Geld ist für Werbung oder Zeit für Content Marketing. Aber die Großen haben da einfach mehr Power. Ja. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir unsere Energie irgendwo fokussieren als kleine und mittelständische Unternehmer oder Solopreneure auch.
Ja, macht absolut Sinn. Aber dann kommt eben das, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Du hast vorhin mal gesagt, am besten macht man diesen Positionierungsprozess mit jemandem zusammen, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben und eine gewisse Dringlichkeit. Und da haben wir den Klassiker. Ich habe einerseits das Tagesgeschäft, ich könnte noch diese Mail machen und jenes machen und so weiter und so fort. Dinge, die dringend sind oder dringend scheinen. Und dann haben wir die anderen Themen, die super wichtig sind, aber eben nicht dringend oder gar nie dringend werden, wie Positionierung. Und meistens fällt das ja hinten runter. Und du sprichst ja so wunderschön von der Positionierungsprokrastination. Und da ist natürlich die Frage, wo um Gottes Willen soll ich denn jetzt auch noch Zeit nehmen für die Positionierung, weil ich habe ja so viel zu tun. Was sagst du dann?
Naja, es gibt ja dieses Bild des Holzfällers, der die Axt nie schärft, dieses etwas überstrapazierte. Ich muss mir halt irgendwo diese Zeit blocken. Ja, die Zeit muss ich mir nehmen. Meistens sind das entweder Unternehmer, die wissen, dass sie das tun müssen, die sehr proaktiv sich diese Zeit nehmen, oder man nimmt sich die Zeit erst dann, wenn der Schmerz groß genug ist, zu sagen, so, jetzt muss ich da mal was dran arbeiten. Und meiner Erfahrung nach hilft es, wenn man jemanden hat, mit dem man feste Termine vereinbart hat, wo man daran arbeitet. Ob das jetzt ein Positionierungscoaching mit mir ist oder die Zusammenarbeit mit einem anderen Berater, allein zu sagen, so, wir haben Termine im Kalender stehen, da ist ein Workshop und da arbeiten wir daran, hilft vielen Unternehmern, dann auch wirklich vorbereitet in diesem Workshop dabei zu sein. Weil man ja auch Geld für diesen Workshop bezahlt hat.
Ja. Und dann auch danach, wenn dann dieser Erstaufwand, die Erarbeitung einer guten Positionierung abgeschlossen ist, dann je nachdem macht man ja dann ohne dich oder ohne Coach weiter. Und dann empfiehlst du auch regelmäßig, sich Zeit für die Positionierung zu reservieren.
Auf jeden Fall, entweder einen festen Tag oder eine geblockte Zeit im Kalender. Ich bin großer Freund von Time-Blocking, was du ja auch als Methode anbietest oder empfiehlst. Und ich merke immer, wenn es wirklich wichtig ist, dann muss es im Kalender irgendwo drinstehen. Ich persönlich für zwei Kalender, einen für die harten Termine, wo ich mit anderen zusammen interagieren muss, und der zweite für die geblockten Zeiten, weil ich eine geblockte Zeit einfach auch mal einfacher vielleicht vom einen auf den anderen Tag schieben kann, wenn ein Kunde kommt. Aber wenn ich mir die Zeit nicht blocke dafür, dann werde ich es nicht machen. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Es muss irgendwo im Kalender sich wiederfinden. Ja. Und dann vielleicht anfangs jede Woche, später jeden Monat, sich eine Zeit in den Kalender einzuschreiben, wo man sich solchen Themen widmet, halte ich für die beste Empfehlung, die man eigentlich da geben kann.
Ja, absolut. Also wie ist das jetzt konkret bei dir? Hast du jetzt einmal im Monat solche Strategiezeit für dich blockiert, oder ist das häufiger, weniger häufig?
Bei mir ist es einmal im Monat ungefähr. Es ist mal mehr und mal weniger. Es gibt auch Zeiten, wo ich merke, ich will jetzt strategisch noch mal was Neues machen oder was ändern, dann wird es mehr. Und aber so einmal im Monat sich wirklich Gedanken zu machen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Die Zeit nehme ich mir dann schon, ja.
Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das Zeitfenster hat, wenn man es dann nicht braucht. Wenn du, sagen wir mal, 3 Stunden reserviert hast und nach einer Stunde durch bist, dann passiert ja nichts. Uns wird ja in der Regel nicht besonders schnell langweilig. Also von daher wäre das nicht weiter schlimm, sondern ich habe ein gutes Gefühl und denke, hey, super, ich habe hier 2 Stunden geschenkt bekommen, die ich jetzt eben nicht für strategisches oder Positionierung brauche. Also es fühlt sich ja dann auch gut an. Ja, aber Hauptsache, wir haben dieses Fenster.
Genau, und manchmal, wenn man seine Sachen schneller schafft, kann man ja auch mal als Unternehmer früher Feierabend machen.
Genau, weil ich war nicht ganz präzise in der Einleitung, weil so richtig ganz ein Solopreneur bist du nicht. Du hast nämlich einen, jetzt muss ich es nachlesen, einen Chief Distraction Officer. Und das ist der Eddie, dein Dackel, genau, der dafür zuständig ist, dich möglichst von allem Wichtigen abzulenken. Also wenn du dann mal früher mit ihm spazieren gehst, dann ist der Eddie happy und dir tut das wahrscheinlich auch gut und dann ist ja alles gut.
Das ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das ist was ich bei strategischen Themen ganz, ganz oft feststelle, dass sich mal ein Stück rauszunehmen, mal Abstand zu nehmen und mal an was anderes zu denken und nicht Zeit am Schreibtisch zu verbringen, ganz oft zu den besten Ideen führt. Und wenn ich in so einem, gerade so ein strategisches Thema, wo ich dann denke, jetzt muss ich irgendwie mal entscheiden, wie geht's denn da weiter, dann ist manchmal das Beste, was ich tun kann, mir einen Eddie zu schnappen und mit dem eine Runde zu laufen. Ja, einfach um das Unterbewusstsein weiterarbeiten zu lassen an dieser Aufgabe und nochmal Abstand zu dem Thema zu gewinnen. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwo vor einem Problem sitzen, die Lösung nicht finden, eine Pause machen, zurückkommen und uns fällt die Lösung sofort zu und wir fragen uns, warum sind wir denn da vorher nicht drauf gekommen? Also ich bin ein großer Freund davon, auch Abstand von Aufgaben zu nehmen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich überzeugt bin, dass man eine Positionierung nicht in einem Wochenendworkshop erarbeiten sollte. Weil dann entsteht so eine Dynamik, man findet das alles ganz toll und montags kommt man zurück in die Firma und dann fällt einem auf, ja, aber da haben wir irgendwas nicht bedacht. Wenn man, bei mir ist so eine Woche zwischen Workshops in der Regel, weil ich will, dass bei meinem Kunden auch die ganzen Einwände, die es vielleicht gibt und Ideen, die dazu noch kommen, dass das in diesem Prozess kommt und dass er zwischendurch immer wieder Abstand gewinnt zu der Strategie und auch schaut, passt es wirklich?
Ja. Mhm. Macht absolut Sinn, auch das, was du zu Beginn gesagt hast. Du hast eben deinen Mitarbeiter Eddie, der dich dabei unterstützt, auch mal Abstand zu nehmen. Ich bin auch ein großer Freund des klassischen Spaziergangs und wenn du in die Geschichte schaust, alle großen Geister und ich glaube wirklich 100% der großen Geister waren Spaziergänger. Und das ist kein Zufall und es ist zu kurz gedacht, wenn man sagt, ja, die hatten weniger zu tun, die hatten noch kein Smartphone und keine E-Mails oder was weiß ich. Ich glaube, da steckt eben schon mehr dahinter und äußere Bewegung führt häufig auch zu innerer Bewegung. Wenn ich mich bewege, geschieht etwas in mir und der Raum, was ich mache, das hat auch einen Einfluss auf meine Gedanken. Davon bin ich voll und ganz überzeugt. Und es gibt ja auch geeignete Räume für Workshops und weniger geeignete Räume. Einfach weil es irgendwie, es stimmt nicht und so. Und da ordne ich auch diesen Spaziergang ein. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ich habe manchmal, das wirst du dann wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, aber ich habe manchmal auch gute Ideen einfach im Auto. Wenn ich so durch
das
die
weiß
Gegend
ich halt
fahre
nicht.
Oder so, aber wenn du sagst, du hast gar keinen Führerschein, dann kennst du das nicht.
Aber ich bin auch ein aus dem Fenstergucker im Zug, in der Bahn. Also ich arbeite sehr gerne in der Bahn, ich höre gerne Podcast, aber manchmal schalte ich einfach alles aus und schaue zum Fenster aus und lasse die Gedanken kreisen. Und das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie du im Auto, nehme ich an.
Wahrscheinlich, ja.
So hat jeder seine Tools und Hilfsmittel, die einem helfen, eben auch wirklich vorwärts zu kommen. Und das ist die zweite Sache, die ich in der Einleitung verschwiegen habe, nämlich eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir sind beide kleine Nerds und wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten und zuerst geht's meistens um den Inhalt und am Schluss sprechen wir immer ganz lange über Tools und Gadgets und was weiß ich. Und deshalb ist noch meine letzte Frage an dich. Wenn du nur ein Tool oder ein Gadget oder ein Hilfsmittel nennen könntest, das deine Produktivität bedeutend erhöht hat, welches wäre dieses eine Hilfsmittel?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich auch jemand bin, der total gerne neue Tools ausprobiert. Aber wenn ich sagen müsste, welches eine Tool hat wirklich, wirklich was verändert für mich, dann würde ich sagen, es ist Zoom. Weil die Möglichkeit, mit Menschen überall in Deutschland, in der Schweiz oder sogar auf der ganzen Welt zu kommunizieren, zu arbeiten, das hat zum einen extrem viel Reisezeit gespart und hat zum anderen auch ganz neue Möglichkeiten für mich eröffnet. Ich könnte nicht hier im Bayerischen Wald wohnen, wenn ich regelmäßig zu Kunden fahren müsste. Von da aus, wo ich hier wohne, braucht man eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis man an der Autobahn ist. Also da ist das eine echte das war eine echte Veränderung, das hat einen echten Hebel gehabt und ich war jemand, der relativ spät sogar dazugekommen ist. Also ich glaube, so richtig zu schätzen gelernt habe ich es erst, als ich es nutzen musste, als Corona kam Und seitdem nutze ich es aber sehr, sehr stark und sehr, sehr gerne. Und ich merke, dass Meetings auch fokussierter ablaufen, wenn man sie per Zoom macht, anstatt wenn man sich zusammensetzt und der Kunde denkt, na ja, jetzt ist der schon mal da, jetzt können wir noch 3-4 andere Punkte da reinmachen. Mhm. Man sagt dann, ja, wir haben 2 Stunden geplant, wir sind in diesen 2 Stunden auch fertig, weil es viel, viel einfacher ist, einen zweiten Termin aufzusetzen und nicht alles in einen Termin reinquetschen zu müssen, weil man gerade vor Ort ist.
Ja. Jetzt sehe ich das natürlich auch, wir treffen uns hier bei Zoom, das sieht man im Podcast natürlich nicht, aber ich schaue dir jetzt in die Augen, du schaust in meine Augen und du hast ja auch einiges investiert, um ein gutes Bild zu haben und einen guten Ton. Also es ist nicht so Laptop auf dem Schoß und dann Kamera von unten nach oben, sondern du hast da einiges investiert und das ist ja bestimmt auch bewusst geschehen. Hast du das Gefühl, dass das eine Qualität auf die Gespräche, die Qualität der Gespräche erhöht oder weshalb nutzt du nicht einfach Webcam und eingebautes Mikro?
Weil ich meine Workshops mit meinen Kunden per Zoom oder per Videokonferenz durchführe und dann will ich, dass meine Kunden das bestmögliche Erlebnis haben. Und ich merke, wenn ich in einem schlechten Ton 2 Stunden zuhören muss, bin ich nach diesen 2 Stunden sehr viel müder, sehr viel ausgelaugter, als wenn ein guter Ton da ist. Ich will die Reaktionen meiner Kunden sehen, wenn ich mit ihnen spreche. Ich will ihnen in die Augen schauen können. Deshalb habe ich einen Teleprompter, wo du jetzt gerade drauf bist. Und ich glaube, du hast die gleiche Technik.
Ja, so ist es.
Weil es es für mich natürlicher macht. Ich will einfach ein möglichst natürliches Erlebnis dabei schaffen, weil ich weiß natürlich auch, eine echte Begegnung mit einem Menschen ist nochmal was anderes als eine Videokonferenz. Aber wenn ich eine Videokonferenz mache, dann habe ich schon den Anspruch, dass sie so gut wie möglich eben für meinen Gegenüber sein soll. Ich merke aber auch, dass es für mich weniger anstrengend ist, wenn ich mich nicht darauf konzentrieren muss, wo ist die Kamera, ab und zu in die Kamera zu schauen. Und von daher, das zähle ich alles in dieses Tool Zoom mit rein, auch das, was ich in die Technik drumherum investiert habe.
Ja, sehr schön, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben doch einige Gemeinsamkeiten zwischen Positionierung und Zeitmanagement entdeckt und auch, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt, also dass ein gutes Zeitmanagement schwieriger wird, wenn man nicht gut positioniert ist und dass Zeitmanagement-Methoden auch helfen können, Zeit für die Positionierung zu finden. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, lieber Markus.
Ich danke dir, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte.
Stopp, Moment, spring noch nicht weg, denn ich habe noch eine super, super wichtige Information für dich, nämlich die Webseite von Markus Selders. Ein Besuch auf dieser Webseite lohnt sich, weil ihr erstens ein sehr gutes, attraktives Angebot hat, zweitens auch einen Blog und einen Podcast hat und drittens hast du ihn jetzt kennengelernt und willst sicherlich mehr über ihn wissen. Du findest seine Webseite unter selders.com, www.selders.com. Wenn du dann da drauf bist, dann schau unbedingt mal bei seiner niegelnagelneuen Positionierungsplattform vorbei. Um genau zu sein, jetzt im Moment, wenn dieses Interview erscheint, ist die Plattform noch nicht geöffnet, aber sie wird bald geöffnet werden. Also, geh auf seine Seite selders.com und dann steuere dort auch die Positionierungsplattform an. Das dürfte interessant für dich sein. Beide Links, beziehungsweise den Link zu seiner Webseite und den direkten Link zur Plattform findest du selbstverständlich in den Shownotes und die wiederum findest du direkt in deinem Podcast-Player oder unter ivanblatter.com/358, denn du weißt schon, das war die 358. Folge meines Podcasts. Vielen Dank, dass du dem Markus und mir zugehört hast und ich bin sicher, du hast einiges mitnehmen können. Nächste Woche geht's mit einem neuen Thema weiter. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.